Ihr könnt mich gut sehen, ich euch auch. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einem Jungen, den ich jetzt einfach mal Peter nenne. Der Peter hat seinen Opa immer gerne besucht. Habt ihr auch einen Opa? Ja, ne? Der Peter hat den Opa immer gerne besucht, weil der Opa ein Geschäft hatte. Und in dem Geschäft, da hat der Opa alles so alte Sachen. Man nennt das so antiquarische Sachen, alte Sachen. Also alte Stühle, alte Schränke, ach, alles Mögliche, alles so alte Sachen. Den Peter hat natürlich immer interessiert, so alte kleine Autos, die er da auch rumstehen sah, das hat er dann immer sich angeguckt. Und eines Tages hat er den Opa wieder besucht und ist durch den Laden so durchgelaufen und hat geguckt, was hat der Opa denn da vielleicht Neues? Und da hat er sowas entdeckt. Zeig's erstmal den Erwachsenen darüber. Da hat er das in dem Laden von dem Opa entdeckt. Was ist das? Eine Uhr. Das ist eine ganz besondere Uhr. Das können die Erwachsenen, glaube ich, auch sehen. Ne? Das ist eine ganz besondere Uhr. Was ist da besonders dran? Aha, klar. Die hat keinen Zeiger, ne? Also eine komische Uhr. Da ist der Peter zum Opa gelaufen und hat gesagt, Opa, was willst du denn mit der Uhr? Willst du die etwa verkaufen? Die kauft doch keiner. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das einer kauft? Da ist kein Zeiger dran, da kann man ja gar nicht ab dran gucken, wie spät es ist. Ne? Ja? Doch, du würdest sie kaufen? Dann wird der Opa sich freuen, ja. Aber der Opa sagte dann dem Peter, weißt du, die Uhr will ich gar nicht verkaufen. Die Uhr, die soll ruhig in meinem Laden stehen bleiben. Denn jedes Mal, wenn die Leute kommen in meinen Laden und da so durchlaufen und diese Uhr entdecken, dann kommen die zu mir und fragen, wollen sie die Uhr etwa auch verkaufen? Die ist doch kaputt. Da fehlen doch die Zeiger. Und wisst ihr, was der Opa dann sagt? Ja, hören Sie mal gut zu. Diese Uhr ist für mich ein Bild. Nämlich ein Bild für den Himmel. Wenn wir einmal, wenn Jesus wiederkommt und dann das neue Reich Gottes anfängt, dann brauchen wir keine Uhr mehr. Dann müssen wir nicht mehr auf die Uhr gucken, wie spät ist es, komme ich jetzt zu spät, muss ich jetzt in die Schule laufen, muss ich jetzt aufstehen. All das brauchen wir dann nicht mehr, wenn Jesus wiederkommt. Im Himmel brauchen wir keine Uhr. Und deswegen sagt der Opa, diese Uhr, die bleibt in meinem Laden, denn dann kann ich mit den Leuten immer über meinen Glauben sprechen. Die kommen garantiert und sagen, was haben Sie denn da für eine Uhr? Wollen Sie die wirklich verkaufen? Ja, das war jetzt eure Geschichte von dem Peter. Vielleicht könnt ihr euch an diese Uhr dann noch dran erinnern. Eine Uhr ohne Zeiger, tja, die kann uns an den Himmel erinnern, dass wenn Jesus wiederkommt, brauchen wir keine Uhr mehr. Jetzt dürft ihr auf euren Platz wieder zurückgehen. Liegt, glaube ich, viele Jahre zurück, dass ich das letzte Mal hier in eurer Gemeinde war. Mittlerweile bin ich ja nun auch schon einige Jahre selber sogenannter Rentner. Aber wie ihr seht, bin ich immer noch unterwegs und gerne im Einsatz für die Gemeinden. Ich möchte mit euch jetzt in Gedanken weit zurückgehen. Es war an einem Morgen im Jahr 1888. Und ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Alfred Nobel war an diesem Morgen gerade aufgestanden. Und wie gewohnt holte er sich die Tageszeitung, um einfach nachzuschauen, was ist denn jetzt wieder so in der Welt passiert. Und als er sich das Titelbild anschaute auf der Tageszeitung, da war er erschrocken. Das kann doch nicht wahr sein. Da stand vorne auf der Tageszeitung in dicken Buchstaben, Alfred Nobel ist tot. Da war seine eigene Todesanzeige. Sollen wir da lachen oder sollen wir da weinen? Stellt euch mal vor, ihr würdet das in einer Zeitung finden, euer Name, eure Todesanzeige. Weinen oder lachen? Was war da passiert? Sein Bruder war kurze Zeit vorher verstorben. Und der französische Journalist hatte ganz einfach schlampig recherchiert und die Vornamen vertauscht. Und so konnte Alfred Nobel hier in dieser Zeitung lesen, wie man sein Leben zusammenfasste, wie man sein Leben bewertete. Wer war Alfred Nobel? Nun, er war ja nicht nur der Erfinder des Dynamits, sondern er hat auch viel Geld verdient durch den Verkauf von Waffen. Er war ein sehr, sehr reicher Mann geworden. Und jetzt stand da in der Zeitung, wie man sein Leben zusammenfasse. Und man nannte ihn mit einem Wort, er war der Todeshändler. Das schmeckte ihm ja überhaupt nicht. So sollte er in die Geschichte eingehen als Todeshändler? Das passte ihm nicht. Und man ist jetzt nicht ganz sicher, ob das, was dann kam, ob diese Todesanzeige so der Auslöser war. Aber Tatsache ist, Alfred Nobel hat sich Gedanken gemacht, was soll mal mit meinem ganzen Geld passieren? Und da hat er sich dann was ausgedacht und hat gesagt, da soll eine Stiftung eingerichtet werden. Und jedes Jahr sollen dann die Zinsen ausgezahlt werden. Und zwar an Leute, die etwas Besonderes erfunden haben, entdeckt haben, an ganz besondere Leute, soll dann jedes Jahr ein sogenannter, so nennen wir das ja heute, Nobelpreis verliehen werden. Und dann wissen wir, am 29. Juni 1900, 4 Jahre nach seinem Tod, ist also diese Stiftung eingerichtet worden. Und seitdem gibt es jedes Jahr die sogenannten Nobelpreise für Medizin, für Chemie. Und ja, es gibt mittlerweile auch einen Friedensnobelpreis. Ja. Meine Frage an uns. Wie würde deine Todesanzeige heute aussehen? Wenn dein Leben heute zu Ende geht und morgen, sagen wir in der Gemeindezeitschrift, vielleicht dann irgendein Bericht über dich gegeben wird, wie würde dein Leben zusammengefasst werden? Wärst du damit zufrieden? Was würde von deinem Leben in Erinnerung bleiben? Und die letzte Frage, und die ist eigentlich die eigentliche Frage, wie wird denn Gott dein Leben zusammenfassen? Und du weißt nicht, ob du heute Nachmittag oder heute Mittag heil nach Hause kommst. Weiß keiner von uns. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend wieder nach Hause komme, gesund nach Hause komme. Ja. Unser Prediger in unserem Bezirk ist mit 52 Jahren mit dem Fahrrad gegen einen LKW gefahren, tödlich verunglückt. 52 Jahre. Wenige Tage vorher war ich noch mit ihm zusammen. Ich möchte mit euch jetzt einen Bibelabschnitt lesen und den wollen wir auch etwas näher miteinander angehen. In Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, wenn ihr eure Bibel zur Hand nehmen wollt, dann könnt ihr mitlesen. Matthäus 25, ich lese ab Vers 14 den ganzen Abschnitt. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Ich denke, die meisten von uns werden dieses Gleichnis Jesu kennen, zumindest schon gehört haben und gelesen haben. Da sind 2 Verwalter, die mit dem Anvertrauten kräftig arbeiten und es sogar verdoppeln. Und da ist einer, dem das viel zu heikel ist, der das lieber alles einfach unversehrt wieder zurückgibt. Die Moral von der Geschichte kann doch dann nur heißen, arbeite mit dem Anvertrauten, verbuddel es nicht, lass es nicht ungenutzt. Es geht nicht darum, das Anvertraute möglichst unversehrt wieder zurückzugeben, sondern es soll eingesetzt werden, es soll damit gelebt werden. Vers 14, also der erste Text, der sagt ja, der Eigentümer ruft seine Knechte und er vertraute ihnen das Vermögen an. Also, er hat Vertrauen zu seinen Angestellten. Er geht aber damit auch ein Risiko ein. Denn die können das ja alles vermasseln. Wer ist der Eigentümer? Das ist, glaube ich, nicht schwer in diesem Gleichnis zu erkennen. Der Eigentümer kann ja nur Gott sein. Gott ist der Geber aller Gaben. Im Psalm 24, Vers 1, da steht, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Deutlicher kann man das doch nicht mehr sagen. Ihm gehört alles. In Amerika gibt es gab es bisher immer eine Green Card, eine grüne Karte. Wer also nach Amerika wollte, um dort zu leben und zu arbeiten, der brauchte eine solche Green Card, um dort leben und arbeiten zu dürfen. Wer sie nicht hat, darf eben nicht. Und ich übertrage das mal auf unser Leben. Hat Gott uns nicht eigentlich auch so eine Green Card für diesen Planeten Erde gegeben, dass wir hier auf dieser Erde leben dürfen? Er gibt uns alles. Wir dürfen hier wohnen, wir dürfen arbeiten, wir dürfen damit umgehen. Wir sind alle aber nicht Eigentümer, sondern wir sind Haushalter. Und wir sollen mit dem, was er uns anvertraut hat, wie in diesem Gleichnis, sollen wir umgehen, sollen damit leben. Der Grundtext, der griechische Grundtext hier spricht an dieser Stelle von Zentnern, von, wo wir mit Zentnern übersetzen, von Talenten. Also das Wort Talentes, Talente kennen wir. Nur das Wort Talent setzen wir heute kaum noch ein. Was meinen wir, wenn man von Talenten spricht? Gaben, nicht? Gott hat Gaben gegeben. Wenn ich jetzt rumgehen könnte und jeden von euch fragen könnte, welches Talent hast du von Gott bekommen? Was würdet ihr antworten? Könntest du darauf antworten? Könntest du mir eine Antwort geben, wenn ich dich frage, welches Talent oder wie viele Talente hat Gott dir gegeben? Hat er dir mehrere Talente gegeben oder hast du nur ein Talent bekommen? Könntest du dich selbst einschätzen an der Stelle? Es gibt ja sogenannte Gabentests. Darf ich mal fragen, wer von euch hat schon mal einen Gabentest gemacht? Sind ein paar da, schön. Es gibt gute Gabentests. Und die können auch sehr hilfreich sein. Ich weiß von manchen, die das gemacht haben, die waren am Ende sogar erstaunt. Wie, das ist eine Gabe? Soll das eine Gabe von Gott sein? Manche, denen sieht man ja schon die Freundlichkeit an im Gesicht. Oder die Freude. Manche, die sind immer so, ja, die brauchst du nur angucken und du fängst selber an zu schmunzeln oder zu lächeln, ja. Manche haben so eine Gabe, ja. Ist das eine Gabe? Ich denke schon, das ist eine Gabe, ja. Solche Leute in der Gemeinde als einzusetzen, zum Beispiel für Begrüßungsdienst, ja. Wenn da Gäste kommen und da steht jemand, der lächelt immer, ist freundlich. Ja, das ist doch eine besondere Gabe, ja. Also es ist schon interessant, mal einen Gabentest zu machen. Aber manchmal ist es dann auch gut, wenn uns förmlich auf die Sprünge geholfen wird. Wenn andere auf uns zukommen und sagen, du hör mal, du hast da eine Gabe, die habe ich nicht. Du hast eine besondere Gabe. Und dann sagt man, was, meinst du wirklich? Es ist gut, wenn manchmal jemand kommt und sagt, du, ich habe das an dir beobachtet. Du hast eine besondere Gabe. Und ich möchte das mit einer Geschichte verdeutlichen. Diese Geschichte ist verfilmt worden und vielleicht habt ihr sie so, ist schon mehrfach im Fernsehen mal erschienen, vielleicht habt ihr sie auch mal gesehen. Der Titel dieser Geschichte oder dieses Films ist ein bisschen eigenartig. Good Will Hunting. Man hat keinen deutschen Titel gefunden. Will ist ein Name, ein junger Mann. Und dieser junge Mann, der arbeitete, zunächst mal muss man über den Will sagen, er war straffällig geworden, schon mehrfach. Und der Richter war aber gnädig mit ihm und hat ihn noch nicht ins Gefängnis wandern lassen. Und er arbeitet als Reinigungskraft an einer Universität, also als Putzmann. Er putzt dort immer, wenn die Studenten weg sind, dann macht er die Räume sauber, er ist Putzmann. Und eines Tages ist es so, dass der Mathematikprofessor eine Aufgabe an die Tafel schrieb, von der er sicher war, die kann keiner lösen von meinen Studenten. Keiner kann die lösen. Er hat dann nur vergessen hinterher, nach der Stunde das wegzuwischen. Hat das stehen lassen. Und dann kam Will, der Putzmann, und putzt da den Raum. Und er sieht die Aufgabe an der Tafel und beim Putzen löst er die. Und dann kommt der Professor bei der nächsten Vorlesung und sieht, da ist eine Lösung. Wer war das? Er war überzeugt, das kann doch kein Student hier lösen. Und dann hört er, das ist der Putzmann. Und mit dem muss er natürlich Kontakt aufnehmen. Und er nimmt Kontakt auf mit ihm. Und er möchte aus diesem Mann, weil er sieht, der hat ein Talent, der hat eine Gabe, den möchte ich haben. Aber Will hat gar kein Interesse. Nö, ich bleib lieber Putzmann. Und in dieser Geschichte ist das dann so, dass ein Freund von dem Will mit ihm spricht und sagt, Will, bist du verrückt? Du hast die Chance deines Lebens, ein 6 im Lotto. Der Professor will das aus dir machen. Du hast ein Talent, ein besonderes Talent. Ist Geschichte genug. Die geht auch gut aus. Hier in dieser Geschichte, in diesem Film geht es doch genau darum, dass man seine Gaben, seine Talente erkennt. Das, was Jesus gesagt hat. Nutze doch deine Gaben und verbuddel die nicht. Wir haben einfach unterschiedliche Talente, unterschiedliche Gaben. Wir sind nicht gleich, die wir hier im Raum sitzen. Jeder ist anders. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Und dabei geht es nicht ums Geld verdienen, sondern es geht um Talente, um Gaben. Und der eine, der hat förmlich goldene Hände und der andere nicht. Also, mir hat man als kleinem Jungen gesagt, du hast zwei linke Hände. Und das habe ich geglaubt. Wenn es also irgendwas zu machen gibt, ich kann das nicht. Das ist heute noch hier hinten in meinem Hinterkopf. Ja? Als wir geheiratet haben und ich den ersten Dübel in die Wand bringen musste, da habe ich einen Schweißausbruch gekriegt. Weil das kannst du doch gar nicht. Das machst du jetzt bestimmt verkehrt. Und dann, natürlich habe ich das dann geschafft. Ja, ich habe auch entdeckt, ich kann viel mehr. Ja, aber selbst heute, wenn bei uns irgendwas kaputt geht, meine Söhne, jedenfalls mein jüngster Sohn, unser jüngster Sohn, der hat goldene Hände. Was der anpackt, das läuft. Ja, mein Schwiegersohn auch. Was der anpackt, funktioniert. Also wenn bei uns was kaputt geht, erste Reaktion, ich rufe an, Schwiegersohn, kannst du mal kommen? Oder mein jüngster Sohn, kannst du mal kommen? Ist was? Heute sagen die schon, Vater, probier es erst mal selbst. Das kriegst du wahrscheinlich auch hin. Ich brauche aber dann länger. Ich bin dann auch Perfektionist. Bis ich das dann fertig habe, die anderen kriegen das in der halben Zeit hin. Ich brauche dann doppelt so viel. Ne? Aber ich krieg's hin. Ne? Ich will das damit nur sagen, auch gerade beim Entdecken von Gaben kann man auch Fehler machen. Ja? Wenn man kann Leute auch entmutigen. Ne? Du hast zwei linke Hände, aus. Lass das lieber sein, das machen andere. Ja? Mag ja sein, dass manche auch manches nicht kann. Ist ja so. Ja? Aber man kann auch in der Erziehung von Kindern an der Stelle große Fehler machen. Ja? Mich hat das verfolgt bis heute. Ja? Aber wir haben unterschiedliche Gaben. Und da gibt es Leute, die haben wirklich goldene Hände. Da gibt es Leute, die können Musik machen. Ich habe das zum ersten Mal heute Morgen gehört mit so einem Gerät. Ich weiß gar nicht, das müssen wir eher mal drüber reden. Ja, Flöte da gespielt. Ja, toll, ja. Ich kann es nicht. Ich werde das auch nicht mehr lernen können. Kriege ich nicht hin. Ja, aber das ist doch eine Gabe. Ist doch toll, ist doch schön. Pflege die Gabe weiter, ja, und setze sie ein. Schön, dass du das hier im Gottesdienst auch zur Ehre Gottes einsetzt. Wunderbar. Ja? Es gibt Leute, die lernen ganz schnell Sprachen und andere mühen sich ab und kriegen nicht viel hin. Ja? Und wir können das erweitern mit so vielen Dingen. Es gibt so viele Gaben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Gaben wir eigentlich in unseren Gemeinden haben. Nur wir wissen oft viel zu wenig voneinander. Wir wissen gar nicht, was für Gaben der eine oder andere auch hat. Ja? Da pflegt einer ein Aquarium zu Hause, kennt alle möglichen Fische. Andere haben keine Ahnung davon. Ja? Das könnte er in der Pfadfinderstunde oder bei Kindern doch durchaus mal Kindern auch vermitteln und sich damit einsetzen, Gutes tun. Ja? Und oftmals erkennen wir unsere Möglichkeiten dann gar nicht. Aber es können auch Bereiche sein, die vielleicht im ersten Moment gar nicht als eine Gabe Gottes verstanden werden. Da hat jemand vielleicht schon von Geburt an eine Einschränkung, eine Behinderung. Gabe Gottes? Was soll ich denn damit? Ich bin doch im Nachteil. Aufgabe Gottes? Und dann kommt vielleicht plötzlich jemand dazu, der eine ähnliche Einschränkung hat und die beiden verstehen sich. Sie können darüber reden. So etwas geschieht zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern. Da treffen sich Leute, die alkoholabhängig sind und sie reden miteinander und sie wissen, der andere versteht mich, mit dem kann ich reden. Der kennt meine Nöte, der weiß, wie schwer das, was für Probleme ich hineingekommen bin. Ja? Da kann manchmal sogar eine Einschränkung, eine Behinderung, eine Aufgabe werden, dass ich einem anderen Menschen, der ja die gleiche Not empfindet, zur Hilfe werden kann, Seelsorger zumindest sein kann für den anderen, weil ich ihn verstehen kann. Ich weiß, wie der ist. Also auch eine Einschränkung kann manchmal eine Aufgabe Gottes werden. Wo will Gott mich haben? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Berufung? Und an der Stelle haben ja manchmal junge Leute ein großes Problem. wenn sie vor der Frage stehen, was soll ich denn mal lernen? Was soll ich denn für einen Beruf ausüben? Was soll ich studieren? Wo sind denn meine Gaben? Und dann entdecke ich manchmal, dass junge Leute, ja, die kommen dann so an den Punkt, dann fangen sie vielleicht eine Lehre an und stellen fest, na, das ist doch nicht, ne? Oder fangen ein Studium an und stellen fest, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja? Brechen ab. Und dann kommt oft der Gedanke auf, na, jetzt habe ich Zeit vermasselt. Jetzt habe ich ein Jahr verloren oder was. Ja? Ich habe etwas gemacht, was ja gar nicht meine Gabe ist. Habe ich wirklich etwas verloren, wenn ich auf der Suche bin, lieber Gott, wo willst du mich hinhaben? Was soll ich in meinem Leben mal tun? Ist es schlimm, wenn ich mal einen Umweg gehe, bis Gott mir sagt, an dem Platz, da will ich dich haben? Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen mit dem Titel Wofür ist es gut oder Wofür es gut ist. Und in diesem Buch, der Schreiber hat viele Leute in Deutschland gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, wie so ihr Lebenslauf war. Und in dem Buch kann man dann lesen, dass zum Beispiel jemand Arzt geworden ist, aber gar nicht zufrieden war in dem Beruf. Er wollte eigentlich Tischler sein, aber Arzt ist er geworden. Und dann lest man in dem Buch, er hat sogar seinen Beruf als Arzt aufgegeben, noch eine Tischlerlehre gemacht, es arbeitet jetzt als Tischler und ist glücklich. Man liest in dem Buch von Leuten, die haben auf dem Bau gearbeitet und festgestellt, das macht mich nicht zufrieden, ich könnte mehr. Und dann sind sie zur Abendschule gegangen, haben noch weitergelernt, Abitur gemacht, ja sogar einen akademischen Beruf dann noch gelernt. Natürlich, es hat länger gedauert, Umweg. Aber wenn sie damit an den Platz gekommen sind, den Gott ihnen eigentlich vorgesehen hat mit ihren Gaben, wo sie ihre Gaben einsetzen können, sind sie damit nicht dann an dem richtigen Platz gelandet. Ich könnte an der Stelle auch manches von mir selbst sagen, auch in meinem Leben habe ich etliche Weichenstellungen erlebt, wo ich entscheiden musste, rechts oder links. Wie geht mein Leben weiter? Ich kann mich noch erinnern, als wir in Hannover waren und als wir im Rheinland waren, meine ersten Dienstjahre so als Prediger. Und wir waren an einem Sonntagmittag, ich erinnere mich noch ganz genau, kam plötzlich ein Anruf. Lieber Bruder Machel, wir sitzen hier in Hannover zusammen. Ja, eigentlich waren meine Frau und ich auf dem Weg nach Amerika. Ich wollte eigentlich in Amerika noch weiter studieren an unserer Andrews University. Und wir hatten schon geguckt, wo lassen wir unsere Möbel, wie machen wir das alles. Und dann kommt dieser Anruf aus Hannover, wir sitzen hier als Gremium und ich habe den Auftrag, dich zu fragen, ob du bereit bist, nach Hannover zu kommen. Wir möchten dich gerne hier für die Jugendarbeit einsetzen. Ich gebe dir 20 Minuten Zeit, dann rufe ich dich wieder an. Super. Sowas vergisst man ja dann auch nicht. Ja? 20 Minuten, wie soll man da so eine tiefgreifende Entscheidung treffen? Wir haben dann natürlich auch ernsthaft gebetet. Wir haben länger gebraucht. 20 Minuten hat nicht gereicht. Und wir haben dann eine Entscheidung getroffen, dass wir nicht nach Amerika gehen, weil durch unsere Gebete mir klar wurde, was willst du eigentlich? Was willst du denn? Wo siehst du dich denn, wo Gott dich hinstellt? Ich habe bis heute nicht den Ruf verspürt, dass ich Lehrer oder Dozent an einer unserer Schulen oder sowas sein sollte. Dafür habe ich mich nicht, bis heute nicht gerufen gesehen. Und so haben wir die Entscheidung getroffen. Wir gehen nach Hannover, okay. Und jetzt sind viele Jahre vergangen seitdem und ich kann zurückblicken und wir beide sind überzeugt, meine Frau und ich, dass die Entscheidung gut war. Gott hat uns geführt. Natürlich, Gott wäre mit uns auch nach Amerika gegangen, keine Frage. Unser Weg wäre anders gelaufen dann, ja klar. Gott war aber auch mit uns bei dieser Entscheidung und man kommt an Weichenstellungen. Ich bin öfter an Weichenstellungen dann noch gekommen. Rechts oder links, wie soll es weitergehen? Was lieber Gott, was willst du? Wo willst du mich haben? Hier in Matthäus 25 geht es nicht ums Geld verdienen. Es geht um das von Gott anvertraute, die Gabe Gottes, um Talente. Es geht um unser Leben, das Gott uns anvertraut. Wenn man das nur aufs Geld beziehen würde, dann müsste man ja kapitalistisch denken. Sieh zu, dass du das, was du hast, verdoppelst, ne? Wenn man es dann wörtlich noch nehmen würde. Aber das kann es ja nicht sein. Hier geht es um viel, viel mehr. Wo will Gott mich haben? Setze deine Gaben ein. Und Jesus spricht an einer anderen Stelle von Früchten, dass da etwas wachsen soll, Frucht wächst. Und jetzt komme ich zu einem Satz, den ich sehr wichtig finde. Wer davon allerdings nur träumt und nicht bereit ist, dann auch etwas einzusetzen, selbst sich einzubringen, damit das auch geschieht, der wird nichts erreichen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel und es möge mir verziehen werden, wenn ich da jetzt jemand sich zu sehr angesprochen fühlt oder. Also wer nur vom Abnehmen träumt und nicht bereit ist, dafür was zu tun, der wird zunehmen. Also Abnehmen funktioniert nicht, wenn man auch was dafür tut. Ja, man weiß, man braucht Bewegung, Sport, muss die Ernährung ein. Wer davon träumt, mal gut Klavier spielen zu können und nicht bereit ist zu üben, das wird kaum was werden. Wer ein Sportler werden will, der bei Olympia dabei sein kann, der muss was tun. Wer nicht bereit ist zu trainieren, das wird nichts. Ja? Also, wenn nur davon träumt, dass sich was verändert, dass was wird, das wird nichts. Man muss auch sich einsehen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Wenn wir nur davon träumen, dass eines Tages die Leute hier an der Kapelle Schlange stehen und alle getauft werden wollen, wenn wir davon träumen, aber nicht bereit sind, rauszugehen, um auch mit Leuten zu reden oder Kontakte mit Menschen aufzunehmen, dann ist das ein frommer Traum. Da muss ein Wunder geschehen. Aber normal wird das dann nicht eintreten. Gott braucht Menschen. Er will, dass Menschen ihre Gaben, ihre Talente einsetzen. Manchmal können auch unsere Gebete fromme Träume sein. Entschuldigung dafür, dass wir nämlich unsere Gaben nicht einsetzen. Wenn wir hier in das Gleichnis noch hineinschauen, dann ist doch der Dritte, glaube ich, derjenige, der uns hier besonders ins Auge fällt. Der da mit dem einen Talent und das verbuddelt. Der hat ja nur ein Talent bekommen. Ist das nicht ungerecht? Der eine hat fünf, der andere zwei und der hat nur einen bekommen. Der hat doch weniger Gelegenheit gehabt. Ist das gerecht? Frage an uns. Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat? Das ist eine ernste Frage. Bist du zufrieden mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Oder denkst du manchmal, ja, lieber Gott, wenn ich die gleiche Gabe hätte wie die Schwester oder wie der Bruder, dann könnte ich auch, lieber Gott. Aber die hast du mir ja nicht gegeben. Und das bisschen, was du mir gegeben hast, das lohnt sich ja gar nicht einzusetzen. Das können wir vergessen. Also mache ich gar nichts. Lass die anderen machen. Die haben ja mehr Gaben als ich. Lass mal. Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat? Und bist du auch bereit, das einzusetzen, was Gott dir gegeben hat? Und ich bin überzeugt, Gott hat jedem von uns etwas gegeben. Jedem Menschen. Im Korintherbrief, 1. Korinther 12, 7, da steht, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Oder Luther hat übersetzt, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird mehr, dem anderen weniger gegeben und damit auch mehr erwartet oder weniger erwartet. Gott erwartet nicht von jedem das Gleiche. Gott gibt unterschiedlich und Gott erwartet damit auch unterschiedlich. Und das können wir auch auf uns als Gemeinde übertragen. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum wachsen andere Gemeinden mehr als unsere? Warum ist da in Südamerika oder wo auch immer, warum wachsen die Gemeinden und nicht bei uns hier in Deutschland? Warum? Das muss man genauer anschauen. Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Eine Gemeinde, die zum Beispiel gar keine Kinder hat, die wird ja wohl nicht mit einer Pfadfindergruppe beginnen. Wer soll das machen? Gut, es gibt, ich kenne auch 80-Jährige, die noch ein Herz für Kinder haben und für die Pfadfinderei und das sogar machen können. Aber das sind ja die absoluten Ausnahmen. Ja? Eine Gemeinde, die Studenten hat, Jugendliche hat, die kann natürlich noch ganz was anderes machen. Da sind Gaben vorhanden, die andere Gemeinden vielleicht nicht haben. Das heißt, eine Gemeinde muss untersuchen, welche Gaben haben wir denn? Und welche Gaben können wir einsetzen? Zum Wohl für die Menschen um uns herum. Ja. Und auch Rentner können noch was tun. Und auch Kranke können noch was tun. Und das ist jetzt gar keine minderwertige Aussage. Hände falten kann man bis zum Schluss. Und zum Beispiel für den örtlichen Prediger beten. Oder für die Kinder in der Gemeinde beten. Für die Jugendlichen in der Gemeinde beten, die vielleicht vor Prüfungen stehen, vor besonderen Herausforderungen. Das kann man bis zum Schluss. Das können alle. Wir haben Möglichkeiten, es einzusetzen. Dieses Gleichnis Jesu ist im Lukas-Evangelium auch berichtet. In gleicher Weise. Allerdings kommt dann noch ein Satz hinterher. Eine Aussage Jesu, die dazu völlig passt. Handelt, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Aussage Jesu. Wir sind Haushalter des anvertrauten Lebens. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns Gedanken machen über unseren Lebensweg. Und jetzt mache ich eine ganz kleine Brücke zu heute Nachmittag. Ich spreche ja heute Nachmittag über unser Leben. Und in der Perspektive Ende des Lebens. Wir haben unser Leben anvertraut, bekommen von Gott. Heute in unserer Zeit kann die moderne Medizin eine ganze Menge machen mit unserem Leben, wenn wir krank werden. Geben wir den Ärzten Freiraum, mit uns machen zu können, was sie wollen? Wir haben Verantwortung für unser Leben. Und unser Staat gibt uns die Möglichkeit, auch da unseren Willen zu äußern, wenn wir dement werden und nicht mehr selbst entscheiden können. Wer macht das dann für uns? Man kann in Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht etwas schriftlich machen. Am Ende meines Lebens, wenn ich nicht mehr kann, kann ich jemand einsetzen, der für mich mir hilft und dann für mich entscheidet. Ich kann sogar auch heute mein Testament machen. Es ist interessant, Ellen White hat auch geschrieben, ich zitiere das mal, viele werden nicht auf das Thema angesprochen, ihr Testament zu machen, solange sie offensichtlich gesund sind. Doch unsere Geschwister sollen weislich alle Vorsorge treffen. Ja? Der dritte in diesem Gleichnis, also ich lade euch heute Nachmittag ein, auch dabei zu sein. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Ich mache das jetzt ein paar schon seit Jahren, dass ich in Gemeinden fahre und darüber referiere. Ich bringe heute Nachmittag auch ganz konkret Unterlagen mit, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Wenn ihr das noch nicht habt, die neueste aktuelle Sache, ich zeige euch das, erkläre euch das, sodass ihr es auch am Ende versteht und machen könnt. Das heute Nachmittag. Jetzt noch mal zu diesem Dritten, der den einen Zentner oder dieses Talent verbuddelt. Und den Text lesen wir noch mal. Das ist hier in dem Kapitel 25, der Vers 27. Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Wie kann man das aktualisieren? Was kann das bedeuten? Was sind denn die Wechsler heute? Vielleicht, wenn du alleinstehend bist und keine Kinder hast und keine Familie hast, wer soll denn das bekommen, was du da von Gott bekommen hast in deinem Leben? Wenn du nichts tust, wer bekommt es dann? Der Staat. Da freut sich die Bundesrepublik Deutschland und sie kassiert jedes Jahr Millionen, weil Leute kein Testament machen. Ne? Aber wenn du Kinder, Familie hast, kannst du auch überlegen, wie soll das mit dem, was Gott mir mal gegeben hat, am Ende sein? Kann man machen. Aber man kann auch den Wechslern geben. Das könnte die Stimme der Hoffnung sein, das könnte ADRA sein, das könnte sonst eine Einrichtung sein, wo Gottes Wille umgesetzt wird. Es gibt viele Möglichkeiten. Und es geht nicht darum, irgendjemand etwas wegnehmen zu wollen, sondern es geht immer darum, dass das, was Gott uns anvertraut hat, dass das auch in Verantwortung und in Vollmacht umgesetzt wird. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und werde euch ein Gedicht vorlesen. Vielleicht kennt ihr diesen Text und vielleicht wisst ihr auch, wie das entstanden ist und von wem. Es ist alles nur geliehen. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag? Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Vielleicht müssen wir uns das manchmal bewusst machen. Es ist alles nur geliehen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir einmal sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.